Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Heute reden alle über die Opioidkrise in den USA. Die gestern verstorbene Elizabeth Wurzel hat die Ursache, den Psychostress der Massen, lange vorweggenommen mit ihrem Buch Prozac Nation von 1994. Hier ist der Kompressor-Podcast mit Max Oppe im Studio. Willkommen. Gemeint ist mit Prozac das gleichnamige Antidepressivum. Und verfilmt wurde das Buch 2001 mit Christina Ricci in der Hauptrolle.
Der College-Preis des Jahres 1985 geht an Elizabeth Wurzel.
Diesen Augenblick möchte ich festhalten. Für immer.
Vielen Dank. Wenn Sie eine Therapie vorschlagen wollen, lieber nicht. Damit haben Sie bei mir keinen Erfolg.
Eines Morgens wacht man auf und fürchtet sich vor dem Leben. Ich nenne diesen Laden das Crackhaus, wo ich mir meine Drogen besorge. Dr. Sterling ist mein Dealer. Alle Ärzte scheinen mit diesem Zeug zu dealen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir alle in einer Prozac-Nation leben.
Prozac Nation von Elizabeth Wurzel, die gestern mit nur 52 Jahren verstorben ist. Der Bestseller kam in Deutschland raus unter dem Titel Verdammte schöne Welt, mein Leben mit der Psychopille. Kulturwissenschaftlerin und Missy Magazin-Herausgeberin Sonja Eismann hat es damals gelesen. Hallo.
Hallo.
Ja, Frau Eismann, warum war eigentlich Prozac Nation 1994 so erfolgreich?
Ja, die Autorin hat damit in gewisser Weise natürlich den Zeitgeist der Generation X getroffen, die damals ja jung war. Das war eben eine Generation, die in ihren Jugendjahren eigentlich keine richtigen Probleme mehr hatte. Man sagt, sie hatten alles, gab keinen Krieg, keinen Notstand, keine Krisen. Aber gerade deswegen oder vielleicht auch trotzdem haben sie so eine gewisse Leere verspürt. Also nach dieser Mehr-Mehr-Mehr-Ideologie der Yuppies in den 80er Jahren hatte sich eben so eine gewisse Ernüchterung eingestellt, die sich aber in diesem neuen, irgendwie postideologischen Zeitalter nicht wirklich in irgendeinem Protest, in einem politischen Protest oder Ähnlichem äußerte, sondern eben in einem Nihilismus und einer Art Selbstzerstörung. Deswegen ist diese Figur, die Wurzel in ihrem autobiografischen Werk da beschreibt, die perfekte Verkörperung dieser Ernüchterung. Also sie hat eigentlich alles materiell, sie hat gute Noten, sie studiert in Harvard, sie ist befreit, hat Partys und Sex. Hm. Aber es gibt da diese tiefe Leere, die bei ihr eben diese klinische Depression ist.
Ja, und diese Art der Selbstzerstörung, die war ja mit Händen greifbar damals in der Popkultur. Kurt Cobain natürlich hatte sich umgebracht. In der Modewelt hatte so eine Art Heroin-Schick Einzug gehalten. Also in gewisser Weise war es indepressiv zu sein, das kann man sagen.
Ja, also es traf natürlich dieses Lebensgefühl, sich da nihilistisch zu zeigen, auch illusionslos. Das war wie so eine Wiederauflage der Punks aus den 70ern, dieses No Future. Allerdings in so einer wohlstandsverwahrlosten Version, der materiell gut abgesichert gesicherten Generation Xe. Und es waren aber gleichzeitig auch schon die Vorboten des Neoliberalismus zu spüren, der eben die Leute unter Druck gesetzt hat. Aber abgesehen von diesem ja, Lebensgefühl, diesem Zeitgeist, darf man aus heutiger Sicht wirklich nicht unterschätzen, und das ist auch in vielen Nachrufen zu lesen, dass Wurzel eine der ersten war, die ganz offen über klinische Depressionen und andere psychische Krankheiten gesprochen hat und das mit ihrem Buch überhaupt erst möglich gemacht hat, dass man da gesellschaftlich auch drüber diskutiert. Und es war ja damals eben immer noch ein Tabuthema und man merkt das auch in Twitter-Reaktionen von damaligen Leserinnen, die sagen eben heute noch, sie hat direkt aus mir gesprochen, wie aus meinem Kopf.
Also sie hat sich regelrecht entblößt, sie schreibt über ihre gescheiterten Beziehungen, über die tiefe Traurigkeit und dieses Loch, in das sie immer reingefallen ist. Warum ist diese Gattung inzwischen so populär, also dauerhaft so populär eigentlich?
Ja, also das hat schon auch mit ihr zu tun. Man sagt nämlich wirklich, dass sie die erste war, die diese neue Gattung, diese autobiografische Erzählung, wo die Autorin immer auch die Akteurin ist und sich da komplett und lustvoll ausliefert, dass sie das erfolgreich gemacht hat. Also wir müssen dran denken, sie war eine junge, gut aussehende Frau. Sie war jemand, von der niemand etwas gehört hat. Und über Nacht wurde sie quasi mit diesem Knallerbuch zu einem Popstar, mit diesem Confessional Writing, also so eine Art Beichtliteratur. Und auch bei uns gab es dann ja so Interesse vor allem an jungen Frauen, das sogenannte Fräuleinwunder in der Literatur. Da haben sich die Medien.
Völlig verfehlter Name, ja.
Ja, furchtbar, aber ja. So wurde das gelabelt und da haben sich die Medien auch richtig drauf gestürzt und es ging auch immer um die Persönlichkeit der Autorinnen und ich glaube, da paart sich bis heute so eine Art von Voyeurismus, den wir alle haben, mit so einem Hunger auf authentische Geschichten, echte Geschichten, die ja in Zeiten von Social Media immer wichtiger werden, aber auch immer mehr in Frage gestellt werden.
Also sie waren eine Vorreiterin auf jeden jeden Fall. Der britische Independent nannte sie, also Elizabeth Wurzel, einmal die Sylvia Plath der MTV-Generation oder auch die Virginia Woolf of Speed wurde sie genannt. Tatsächlich ist es ja so, dass weit mehr Frauen an Depressionen erkranken als Männer. Und inwieweit sind denn Wurzels Erfahrungen da Ihrer Meinung nach spezifisch weiblich oder sogar ihre Perspektive feministisch?
Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall charakteristisch, dass immer wieder die Vergleiche mit Sylvia Plath kamen, die ja damals in den 60er Jahren auch über ihre Depression geschrieben hat, allerdings unter männlichem Pseudonym, und sie hat sich direkt danach umgebracht, was Wurzel nicht gemacht hat. Die hatte ein sehr großes Selbstbewusstsein, was eben auch untypisch war, weil das war ja oft mit Scham verbunden, und sie schreibt eben auch über dieses selbstzerstörerische, selbstverletzende Verhalten, wie sie sich eben auch geritzt hat, schon ganz jung. Das ist einerseits weiblich und andererseits ist aber natürlich das Neue, das Feministische daran, dass sie eben mit lautem Mundwerk und also unverschämt sozusagen, weil sie sich nicht schämt, darüber spricht. Und das hat ihr eben auch immer viel Kritik und auch Hohn eingebracht. Aber das ist was, glaube ich, was auch bis heute nachhallt, dass Frauen sich jetzt trauen können, über ihre Lebensentwürfe, die heute nach wie vor oft als trivial gelten, ganz selbstbewusst zu schreiben.
Und es gab ja eben auch Prozac, was sicher auch einen gewissen Einfluss ausgeübt hat, dieses Medikament. Natürlich muss man auch mit dem Ruhm ja irgendwie umgehen. Hat denn Elizabeth Wurzel an diesen Erfolg irgendwie anschließen können?
Na, sie war schon immer noch präsent, aber sie war immer sehr umstritten. Sie hat dann noch weitere Bücher geschrieben, die aber dann nicht mehr so erfolgreich waren. Sie hat über schwierige Frauen geschrieben, über ihre weiteren Drogenerfahrungen, weil sie hat dann auch Kokain und andere Dinge genommen. Und sie hat sich aber dann auch bei den Feministinnen nicht gerade beliebt gemacht, weil sie immer sehr steile, großmäulige Thesen aufgestellt hat. Sie hat zum Beispiel auch mal in Harper's Bazaar behauptet, es müsse eine feministische Forderung an jede Frau sein, gut auszusehen. Das fand man dann jetzt auch nicht so sympathisch. Aber sie wurde dann auch in ihrer zweiten Karriere noch Rechtsanwältin, wollte am Ende dann aber doch wieder schreiben mehr. Und sie hat dann am Ende tatsächlich noch gesagt, der Krebs schaffe es nicht einmal in die Top 10 der unangenehmsten Dinge, die ihr jemals passiert seien. Also sie hat ihre große Klappe bis zuletzt behalten.
Mit nur 52 Jahren ist die amerikanische Autorin und Musikjournalistin Elizabeth Wurzel verstorben. Wir haben mit Sonja Eismann vom Missy-Magazin an die Autorin von Prozac Nation erinnert. Kunst und Tiere, das ist eine ambivalente Beziehung, an der sich jede Menge Künstlerinnen und Künstler abgearbeitet haben. Das ist Thema im zweiten Kompressor-Podcast. Hören Sie rein.